Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Michaela. Ich erzähle, glaube ich, gleich, wer du bist, beziehungsweise du stellst dich am besten erstmal selber vor und dann erzähl ich, wie wir zueinander stehen und warum du heute in meinem Podcast bist.
Ja, vielen lieben Dank, Kathi. Schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Michaela Fischbach. Ich bin ganzheitliche Frauenärztin in Koblenz. Angestellt in einer Kassenpraxis, habe aber auch seit November so eine Art Privatpraxis, wo ich nicht gynäkologisch untersuche, keine Vorsorge mache, aber einfach das breite Spektrum für Hormonberatung, Zyklusberatung, was es da alles gibt und was das beinhaltet, denke ich, wenn wir noch weiter im Podcast sprechen, wo ich einfach mir Zeit nehme und nicht nur die klassischen 10 bis 15 Minuten habe, die es sonst in der Kassenpraxis sind und ich mir einfach intensiv Zeit nehmen kann, Blutanalyse machen kann, auch Stuhlanalysen und was alles es bedarf.
Ja, voll cool, weil die Michaela ist nämlich auch meine Frauenärztin. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist, weil ich hatte auch schon immer... Ja, ich war lange auf der Suche nach einer Frauenärztin, die ganzheitlich arbeitet und die eben, ja, ich sag mal nicht so nach der klassischen Gynäkologie arbeitet, sondern auch mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Das war mir total wichtig. Und vielleicht kannst du ja mal erklären, was das bedeutet, dass du ja auch, du arbeitest ja auch ganzheitlich, du betrachtest ja die Frauen ganzheitlich. Was unterscheidet das denn von dem klassischen gynäkologischen Ansatz?
Na, der klassische gynäkologische Ansatz ist ja zum einen, erstmal muss ich ganz weit ausholen, lernen wir es gar nicht im Studium. Wir lernen es weder im Studium, ich meine, das ist ja nur allgemein, da wird jedes Fach nur angeteasert. Da haben wir Augenheilkunde, HNO und ich weiß nicht was noch alles, womit man später gar nichts mehr zu tun hat. Dann entscheidet man sich für ein Fachgebiet und das war bei mir die Frauenheilkunde, aber auch da gehen wir ja nur durch ungefähr 5 Jahre hin. Klinik hindurch, wir müssen nicht in die Praxis und haben da dann natürlich auch überhaupt nichts mit Themen zu tun, die typisch sind für die Praxis, also Menstruationsstörung, starke Blutungen, Zyklusbeschwerden wie PCOS, PMS, also prämenstruelles Syndrom, Endometriose so ein bisschen, aber dann wird dann da eher operiert und da lernen wir das überhaupt nicht und dann kommen wir in die Praxis und stehen da auf einmal da und denken so, okay. Und dann guckt man auf die Experten, die großen, immer noch teilweise weißen Männer. Ja, es ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen besser, aber die empfehlen dann einem nur Hormone. Ja, also wir pathologisieren das Ganze noch so ein bisschen, ohne mal zu schauen, wo sind denn die Basics, ja, und was ist an den Basics falsch? Oder was läuft da aus dem Ruder, dass es überhaupt dazu gekommen ist, sondern wir wollen da dann nur direkt ein Pflaster drauf geben. Ist natürlich auch so, dass wir ja gar keine Zeit haben, da auf die Basics zu schauen. Wir haben von der Krankenkasse vorgegeben, in eigentlich 10 Minuten, 7 bis 10 Minuten musst du Anamnese erhoben haben, fragen, wie es geht, untersucht haben und am besten noch dokumentiert haben. Da haben wir gar keine Zeit eigentlich zu fragen. Wie ernähren sie sich denn? Wie bewegen sie sich? Wie ist ihr Stressmanagement? Wenn du das alles lernen willst, kostet das viel Geld. Und du kannst es halt über die Krankenkasse nicht abrechnen. Und dann sagen viele halt, naja, warum soll ich mir dann das überhaupt antun für meine normalen Kassenpraxis? Ja, ich kommt ja nichts bei rum. Ja? Und da geht es halt dann hin, dass sie sagen, naja, und mit Pille ist halt einfach hier schnell ein Rezept und dann ist gut, ja. Viele Frauen wollen halt auch lieber die schnelle Lösung haben, aber es gibt halt immer mehr Frauen, die halt wieder hinhören und sagen, ja, Moment mal, aber das ist ja nur ein Pflaster drüber. Und natürlich habe ich dann momentan, ist es in Ordnung, wobei die Pille halt auch noch viel mehr dann auch noch, wenn man Pech hat, verkehrt machen kann, weil sie Nährstoffräuber ist, das wissen wir ja mittlerweile. Und dann geht es mir, wenn ich sie absetzen möchte, weil ich Kinderwunsch habe oder keine Hormone mehr möchte oder in die Wechseljahre komme und denke, ich brauche sie nicht mehr, am Ende schlechter als vorher. Ja, und dann ist immer noch keine Lösung da.
Ja, und was hat dich dann so dazu gebracht, dass du diesen Weg eingeschlagen hast?
Also zum einen habe ich irgendwann relativ spät mit Instagram angefangen und habe das dann mitbekommen, so, okay, es gibt noch andere Sachen. Dann kam irgendwann, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Dani Wolf, die ist eine große PMDS-Mentorin, auf mich zu und fragte, ob ich mal bei ihr in der Selbsthilfegruppe auch einen Vortrag halten kann. Und da kam ich dann dazu, so, Moment mal, gibt ja dann noch ganz viel andere Dinge, wie man sich unterstützen kann. Plus, dass ich selbst ein Thema hatte. Ich hatte eigentlich seit der ersten Periode, und die habe ich so früh bekommen, ich glaube mit 10, ich war noch in der Grundschule.
Krass.
Ich habe die so früh gekriegt, Schmerzen gehabt. Mhm. Ja, und Schmerzen. Und natürlich, irgendwann kam es dann den ersten Freund und dann hat man die Pille genommen. Dann war der wieder weg. Dann habe ich es abgesetzt, gemerkt, oh, Schmerzen, nimmst du doch wieder die Pille. Habe ich dann die Pille genommen, bis irgendwann mit Anfang 30 dann der Kinderwunsch da war. Da habe ich es abgesetzt und habe dann, nachdem das erste Kind da war und das zweite Kind und wir nie wussten, ob es noch ein drittes Kind gab, über 10 Jahre keine Pille genommen. Und immer Monat für Monat diese Schmerzen ausgehalten mit mega viel Ibuprofen. Mhm. Dann war ich 40 und dachte, nee, jetzt gibt's auch kein Kind mehr, jetzt will ich nachts schlafen. mein Schlaf ist mir heilig, da kann ich keine schlaflosen Nächte mehr gebrauchen. Dann verhütest du wieder sicher und habe mit dem Ring angefangen und hatte da so Kopfschmerzen von bekommen, dass ich den abgesetzt habe. Dann habe ich eine Gestagen-Only-Pille genommen. Davon habe ich aber nicht nur zur Periode unter Bauchschmerzen gehabt, sondern den ganzen Monat. Und da fing ich dann selbst an, mich schlau zu machen. Ja, es muss doch noch was anderes geben. Und habe mich dann ja im Endeffekt selbst geheilt und habe jetzt seit über 2 bis 3 Jahren keine Schmerzen mehr, nachdem ich fast 30 Jahre lang Schmerzen hatte.
Krass, ja. Wow, das ist eigentlich, einerseits gewöhnt man sich dran, aber andererseits, man kann sich dann in dem Moment auch gar nicht vorstellen, dass das ohne geht. Und dass es ja eigentlich normal sein sollte, ohne Schmerzen die Periode zu haben oder kein PMS zu haben. Oder auch um den Eisprung haben ja auch total viele Frauen Probleme. Das ist ja crazy. Aber deine Geschichte ist ein bisschen wie meine Geschichte. Mir war das auch so. Ich hab die zwar nicht mit 10 bekommen, aber mit 12.
Nein, ich habe die erst mit 16 bekommen, aber also die Periode mit
Periode.
10.
Ja.
Also, ich dachte die Pille.
Pille, das wäre krass. Ja, die Pille habe ich auch so mit 15 oder so, aber auch oft aus dem Grund, weil ich so starke Schmerzen immer hatte und ich hatte auch echt starke Blutung. Und ich meine, in dem Alter benutzt ja als Mädel noch keine Tampons. Also war mir ging überhaupt nicht, habe ich gar nicht auf die Kette gekriegt und natürlich dann mit Binden und Binden fand ich auch immer so richtig widerlich. Und ich hatte teilweise so starke Blutungen, dass ich die stärksten Binden durchgeblutet habe. Und dann in der Schule vor allen Dingen bin ich aufgestanden vom Platz und auf meinem Platz war ein Blutfleck. Ja, und ich dachte mir so, Und das Ding war nicht lange drin. Und dann bin ich halt auch mit meiner Mutter zum Frauenarzt und habe der das dann halt so erzählt. Und die einzige Lösung, die ich da bekommen habe, war, ja, musst du halt die Pille nehmen. Ja, und dann habe ich damit angefangen. Und im Nachhinein habe ich dann meine Mama auch mal gefragt, so, hattest du da eigentlich keine Bedenken? Und sie so, ja, nö, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich habe ja früher auch die Pille genommen. Es war einfach so, ja. Und mit dem Wissen, was man jetzt heute hat, was das so für Nebenwirkungen hat, weil du vom Arzt wirst du nicht aufgeklärt, finde ich, über die Nebenwirkungen. Klar, du hast einen Beipackzettel, aber die Beipackzettel von Medikamenten sind ja immer 3 Meter lang.
Ja.
Das ist, ja.
Wenn du Glück hast, dann erzählt dir noch was, dass sie halt eine Thrombose machen kann. Dann fragt er dich noch so typische Risiken ab, um zu schauen, dass er die vielleicht nicht geben darf. Ja, aber ansonsten war es das.
Mhm. Das ist schon crazy, ey.
Ja, und wenn du halt auch mal guckst, also klar, dann wird dann immer Studien gemacht. Und es ist ja auch gut, dass wir evidenzbasierte Medizin haben. Aber manchmal ist evidenzbasierte Medizin auch so ein bisschen am Leben vorbei, weil dann zeigt sich in Studien, dass Stimmungsschwankungen nicht signifikant erhöht sind, dass Gewichtszunahmen nicht signifikant erhöht sind. Aber damit kommen aber die Frauen dann in die Praxis und sagen, na, aber seit ich den nehme, habe ich Stimmungsschwankungen. Seitdem ich die nehme, habe ich zugenommen. Ja.
Ja.
Also muss es ja doch irgendwo einen Zusammenhang geben, das wo ich mir den Zusammenhang echt gestellt habe, ist mit der Gewichtszunahme zum Beispiel, dass sie halt den Eisprung unterdrückt. Und durch den Eisprung haben wir ja auch einen Mehrbedarf an Kalorien in der zweiten Zyklushälfte, den wir jetzt plötzlich nicht mehr haben. Ja? Also so erkläre ich mir halt zum Beispiel die Gewichtszunahme.
Ja. Ja, ich dachte auch immer, das hängt dann auch viel mit der Schilddrüse zusammen, dass die dann ja, auch eher natürlich. Richtung Unterfunktion geht genau. Und dann wird der Stoffwechsel einfach ein bisschen träger, wobei das auch nicht so viel ausmacht. Ne? Wenn man dann, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das dann, sind das auch nur 100 oder 200 Kalorien, die der Körper dann weniger verbraucht. Das ist ja dann...
Naja, aber wenn du 300 Kalorien pro Tag weniger verbrauchst und die halt weiterhin normal zu dir nimmst, nimmst du jeden Tag 300 Kalorien.
Ein bisschen, zu viel,
Ein bisschen zu viel, Und das heißt, nach, weiß ich nicht, 7000 braucht man, um ein Kilo zuzunehmen.
Jetzt ja, ungefähr
nach, genau, nach drei Wochen. Ja, und dann läppert sich das.
Würdest du sagen, dass diese Beschwerden, die du hattest, auch als kleines Mädchen, dass du damals schon, dass dein Darm vielleicht im Ungleichgewicht war, oder hast du eine Vermutung, was die Gründe gewesen sein könnten, dass du so starke Schmerzen hattest?
Was ich auf jeden Fall als Vermutung hatte, weil es ja auch mit einem Auslöser sein kann, dass ich einfach mega viel Prostaglandine der Gruppe 2 habe und da ein Ungleichgewicht, also hauptsächlich auch Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren ein Ungleichgewicht habe. Und seitdem ich das auch nehme, Omega-3 und Magnesium, das besser ist. Zusätzlich habe ich ein Myom, was man natürlich da wahrscheinlich noch mit reingetriggert hat. Und natürlich der Darm. Der kann natürlich auch mit Auslöser sein. Und ich denke, es gibt nicht die eine Baustelle, sondern es ist ja oft ein Zusammenschau aus mehreren Komponenten.
Ja, das stimmt. Wollen wir mal so ein bisschen über Zyklusprobleme allgemein sprechen und was da die Ursachen sein können? Also wenn jetzt zum Beispiel unregelmäßige Zyklen haben, wenn die sehr, sehr lang sind oder wenn die sehr, sehr kurz sind. Magst du da vielleicht mal was zu erzählen?
Ja, gerne. Ist ja immer so... Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt nicht die eine Baustelle. Ja, also der Darm kann mitunter schuld sein, dass der nicht gut aufgestellt ist. Wir haben ja das Östrogolum, das dann einfach wahrscheinlich wieder viel mehr schlechtes Östrogen wieder mit aufnimmt, anstatt gutes Östrogen, und das schlechte damit ausscheidet. Wir haben dadurch dann oft eine Östrogendominanz, wodurch es dann zur Dysbalance kommen kann, die ich auch oft im Blut gar nicht messen kann. Ja, da kommen die Frauen an und möchten Hormontests haben, und dann muss ich sie mal oft dann leider auch enttäuschen, weil ich dann, sage ich auch wirklich, ja, aber der bringt uns nichts. Dann sehe ich Normwerte im Blut, aber das bringt ihnen ja nichts, weil da haben sie haben ja trotzdem Beschwerden. Ja, also das können wir da teilweise gar nicht fassen. Manchmal so ein bisschen im Speicheltest, da ist dann auch immer so die Frage, wann nehme ich den Speicheltest ab? Also um Östrogen und Progesteron im Verhältnis zu sehen, ist es auch sinnvoll, eine Woche nach Eisprung zu gucken. Oft teasert überall noch die so Tag 21, aber wenn ich nicht an Tag 14 meinen Eisprung habe, sondern Tag 22, dann weiß ich am Tag 21 noch nicht so wirklich viel Progesteron nach. Also genau, da kann halt eine Dysbalance vorherrschen, und Nährstoffmängel sind auch ein ganz großes Thema. Und da sage ich dann, bevor Sie das Geld in eine Hormonanalyse stecken, stecken Sie es lieber in eine Nährstoffanalyse und überprüfen mal so die wichtigsten Nährstoffe, wie sie da aufgestellt sind. Und eigentlich so gut wie fast jeder hat einen Vitamin-D-Mangel, einen Selenmangel, vielleicht sogar noch einen Zinkmangel und ich weiß nicht was noch alles.
Ich sehe auch ganz oft Aminosäure, also zu wenig Gesamteiweiß, also dass generell zu wenig Proteine gegessen werden.
Ferritin auch noch
ganz wichtig. Ganz oft,
Und dabei ist der HB-Wert, wo in der Schulmedizin drauf geguckt wird, noch normal, der ist dann, weiß ich nicht, bei einer Frau bei 12,6, da sagt der Hausarzt, ist doch alles in Ordnung. Dann wird dann doch mal vielleicht auf Ferritin geguckt, das liegt dann bei 17. Und dann heißt es, ist ja in Ordnung, weil der Referenzwert zwischen 10 und 250 liegt oder so.
Ja, und was, man sagt ja eigentlich schon, so um die 100 sollte der liegen. Ne?
Damit also jedenfalls, also bei einer blutenden Frau auch auf jeden Fall. Und Eisen ist ja nicht nur wichtig für den Sauerstofftransport, auch für die Schilddrüse zum Beispiel.
Ja, und auch generell, dass man auch genug Energie hat, weil so, also wenn du morgens immer nicht aus dem Quark kommst und müde bist, auch gerne erstmal Eisen prüfen oder Ferritin,
Ein ganz wichtiges ist es da auch, wo du sagst, morgen nicht aus dem Quark kommst, sondern in die Eisen kommst, ist natürlich, dass wir ein Leben haben, wo wir die ganze Zeit auf einer Flucht sind, ja, also ja. Auch die Cortisol-Level wahrscheinlich viel zu hoch sind und Cortisol das gleiche Vorläufer-Hormon hat wie Progesteron, und wenn ich natürlich Stress habe, dann schiebt der Körper das zur Cortisolproduktion und das fehlt uns am Ende beim Progesteron, ja. Wir sind ja die ganze Zeit im Endeffekt auf der Flucht, ja, und wenn wir sagen, wir ruhen uns abends aus und machen es uns gemütlich, ja, was macht der typische Deutsche? Der setzt sich auf die Couch und guckt Tatort, ja, also das ist ja auch nicht gerade
ja, ist so.
Stressreduzierend.
Ja, ja, gerade wenn man Krimis guckt, ne, weil das Nervensystem kann das ja dann auch nicht unterscheiden, ob das real ist oder jetzt im Fernsehen stattfindet, ne? Und dann nimmt man das noch schön mit in Schlaf, ruiniert sich damit noch die Schlafqualität und dann, ja, zieht einen Rattenschwanz hinter sich her.
Ja.
Ja, ist schon verrückt, was man sich da gibt eigentlich jeden Tag, ne? Und dann der Körper ist ja auch total schlau, der denkt sich dann auch so, ja, lieber überleben, als jetzt mal so ein bisschen Zwischenblutung zu haben, weil das ist ja dann was passiert, wenn du zu wenig Progesteron hast. Das ist ja dann im Vergleich nicht so wichtig, ne? Dass du dann mal ein bisschen Zwischenblutung hast.
Ja, und wenn ich aber zu wenig Progesteron habe und zu viel Östrogen, dann baut dieses Östrogen, ist ja ein aufbauendes Hormon. Das baut dann die Schleimhaut immer mehr auf und dann habe ich da dicke Schleimhäute. Und die wird dann abgeblutet und dann bluten die Frauen halt wie, als wäre der Schlachter unterwegs gewesen.
Hm. Ja. Ich habe gerade total den Aha-Moment, weil ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, ich wurde mit 11 Jahren ja mal mit einem Messer angegriffen und ich hatte dann eine krasse Stressphase danach. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das damit reingespielt hat. Also dass mein Östrogen-Progesteron-Verhältnis damit verschoben hat und dass ich deswegen auch so Beschwerden hatte.
Ja, klar.
Weil ich glaube nicht, dass das nur bei mir der Darm war. Der kam, glaube ich, später dazu, weil ich habe mich zu Hause, also meine Mutter hat immer frisch gekocht, die hat uns gut ernährt. Klar wusste die das auch noch nicht, dass Proteine so wichtig sind, aber ich glaube schon, dass das einer der Gründe damals war, dass das so schlimm geworden ist.
Kann gut sein.
Crazy, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, und starke Blutung ist ja nicht nur das Einzige, was man dann haben kann. Ja, du hast ja eben auch schon gesagt, PMS, PCOS, Endometriose. Wie würdest du dir das erklären, wie das entstehen kann? Also ich habe mal gehört bei Endometriose, dass das auch ganz viel mit unverarbeiteten Emotionen ist, dass man die verkapselt und dass der Körper dann quasi diese Wucherungen, dass die dadurch auch begünstigt werden können. Wie stehst du dazu?
Kann auch mit ein Thema sein. Mhm. Also ich merke bei den Endometriosen-Patienten auch, dass die auch oft in so einem Hassel sind, es allen anderen recht machen zu wollen. Ja, und gar nicht selbst auf sich gucken und schauen, dass es ihnen selbst erstmal gut geht und dass sie sich an erster Stelle setzen und priorisieren, sondern dass sie immer schauen, okay, mache ich es meinem Arbeitgeber recht, meinem Partner recht, meiner Familie recht, ja. Und sich hinten so ein bisschen überfallen lassen.
Ja, das stimmt. Das sehe ich auch. Also wenn ich so gucke, ich habe ja auch ein paar Mädels im Coaching, die Endometriose haben. Wenn man sich so die Geschichte von denen anschaut, passt.
Genau. Und dass die dann natürlich, machen sie dann noch schlechte Erfahrungen bei irgendwelchen Ärzten, dann vertrauen sie sich selbst nicht mehr, dann gehen die eigentlich immer mehr in so eine Abwärtsspirale, ja, weil sie ihrem Körper nicht mehr vertrauen, sich ärgern darüber, dass er im Endeffekt nicht funktioniert, dass er Schmerzen hat. Dann gehen sie zum nächsten Therapeuten, der macht dann vielleicht auch wieder irgendwie was mit, sagt Hormone oder Operation oder was. Und so bekommen sie immer mehr ein negatives Bild über sich selbst.
Hm. Ja.
Und dass sie sich halt nicht als erstes favorisieren und priorisieren.
Ja. Ja, es ist halt auch schwer, wenn man das auch nie gelernt hat.
Ja.
Also gerade, jetzt ist ja auch die Rolle der Mutter, ne? Wenn die Mutter das auch schon so vorspielt, wenn die sich auch immer so aufgeopfert hat, ne? Das zieht sich ja dann durch. Ja, ist schon crazy. Und bei PCOS?
Da haben wir natürlich das Thema zu 70% Insulinresistenz, ja. Und das ist ja auch oft eigentlich schon ein Thema aus der Kindheit oder vielleicht sogar schon aus dem Embryonalalter, ja. Mhm. Wer weiß, wie die Mutter sich ernährt hat während der Schwangerschaft, was die für Themen hatte und dann in Mutterleib an ihr Kind weitergegeben hat. Mhm. Na, die Eizellen werden ja schon im Mutterleib, sind die schon vorhanden und durchleben die Einflüsse, die die eigene Mutter dann während der Schwangerschaft ausgesetzt war, übergibt sie an das Ungeborene.
Mhm. Ich glaube, das sind sich total, also viele haben das gar nicht auf dem Schirm, was das für Auswirkungen haben kann. Ne? Und dass man da auch so viel im Vorfeld auch schon machen sollte, auch bevor, also nicht erst, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Kinderwunsch, ich will jetzt schwanger werden und dann fange ich an, Folsäure zu nehmen und verhüte nicht mehr, sondern je nachdem, wie die Frau gesundheitlich aufgestellt ist, dass man vielleicht schon bis zu einem Jahr sich darauf vorbereitet körperlich. Das macht kaum jemand.
Nee, gar keiner. Ja. Also ich schlage meinen Schwangeren auch immer halt vor, hier mal so ein Basic auch abnehmen zu lassen, so Richtung Vitamin D, Vitamin B12 und so weiter. Kaum einer nimmt das wahr. Mhm. Leider.
Ja, ja. Schade.
Ja, und wie du sagst, es fängt ja vorher schon an. Wir rekrutieren ja die Eizellen bis zu über 3 Monate vorher. Das heißt, die kommen schon in eine gewisse Reifung, bis sie dann endlich in dem Zyklus dran sind und dann daraus sich eine einzige draus entwickelt. Ja, das heißt, bis zu 3 Monate vorher. Und wenn da natürlich mehr Nährstoffmängel drin sind, dann wirkt sich das auch auf die Eizelle aus. Hm. Und da wäre es eigentlich sinnvoll vorher, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt Kinderwunsch, bevor ich die Verhütung absetze, dann natürlich am besten eine nicht hormonelle Verhütung, einfach mal so ein Check-up zu machen, wichtigste Nährstoffe zu überprüfen, zu gucken, stimmt mein Stresslevel, stimmt meine Ernährung, wie ist mein Darm aufgestellt, eigentlich so ein Rundumpaket. Mhm. Weil wenn wir in die Schwangerschaft gehen, geben wir alles, was unser Körper noch hat, an das Kind weiter, weil das kommt jetzt als erstes, ja. Und ganz typisch ist dann auch, dass die Mutter ja dann halt, wenn sie dann noch stillt, dann gibt sie auch noch Nährstoffe weiter. Und danach, wenn sie vorher schon im Mangel war, ja, dann ist sie danach,
weil sie ist recht. Ja, drin. Das ist echt
und
übel.
Spätestens da kommen dann plötzlich Symptome mit verstärkter Blutung, PMS und so weiter. Mhm. Ja, verstärkte Blutung auch noch, weil die Gebärmutter jetzt größer ist, ja. Aber auch vielleicht, weil ich plötzlich in der Östrogendominanz bin.
Mhm. Ja, also ich habe mich ja vor der Schwangerschaft schon, also ich habe mich ja schon immer recht gesund ernährt, Sportler halt, ne, viel Sport gemacht und so weiter. Aber ich habe ja dann zum Beispiel einen Zahn verloren. Hier, das ist ja ein Implantat.
Ach so.
Und ich dachte auch mal so, das kann mir ja nicht passieren. Ich bin noch fit, ich bin gesund, ja. Denkste. Ich hatte scheinbar auch Mängel und dann hat sich mein Körper gedacht, dann hole ich mir das halt aus den Zähnen, ne?
Ja.
Ja. Ja, es ist Mist. Eigentlich ist es richtig Mist. Also wenn ich, also das war auch ein Grund übrigens, warum ich kein zweites Kind wollte. Mit dem Wissen, was ich dann nämlich hatte, dachte ich nur so, oh Gott, das kann nur nach hinten losgehen. Also ich habe mich noch nicht, also nach der ersten Schwangerschaft noch nicht so fit gefühlt, dass ich das hätte nochmal machen können. Und dann die ganzen Nährstoffmängel und das, was man dann auch alles so, was ich mir dann auch am Wissen angeeignet habe über Traumata in der Zwischenzeit, dachte ich nur so, Halleluja, eigentlich kannst du das nicht machen. Ja. Ja, es ist halt auch so ein bisschen, einerseits ist das gut, das alles zu wissen, aber andererseits übt das halt auch Druck aus, ne, dass du es dann möglichst perfekt machen willst und das dann, und dann guckst du dir aber die, ich sag mal, Frauen an, die sich da überhaupt keine Gedanken drum machen, einfach Kinder bekommen. Dann denke ich mir sehr, augenscheinlich sind die Kinder ja auch gesund. Aber da weißt du ja auch nicht, was dann hinten raus mit denen passiert, ne? Was die dann noch für Krankheiten entwickeln, welche Allergien oder so, ne? Das,
Was die für Gesundheitsthemen und dann auch an ihre Kinder weitergeben.
Mhm. Ja.
Ja. Und irgendwann wird das dann auch zusammenbrechen.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja, es ist krass, was das alles für Einflüsse hat, ne? Das ist.
Mhm.
Ich finde es mega spannend.
Ist es auch.
Wollen wir vielleicht auch noch mal kurz zum Thema Menopause kommen?
Ja, gerne.
Und also meine Meinung ist ja, dass du dich ab 30 körperlich drauf vorbereiten solltest, den Körper unterstützen solltest, damit das nicht so wie bei meiner Mama zum Beispiel wird mit ihren Schweißausbrüchen und die hat dann auch recht viel zugenommen und so weiter. Das kann man, glaube ich, alles vorbeugen.
Ja, denke ich auch. Also es gibt ja erstens Völker, die haben gar keine Wechseljahrsbeschwerden, vor allem auch Naturvölker und so weiter. Ja, dann die Asiaten, die halt auch ziemlich viel Sojaprodukte essen, da sind wir nicht so ausgelegt, aber auch, dass man sich einfach vorbereiten sollte, dass man auch wirklich hier mal guckt, regelmäßig nach Nährstoffen, sind die alle im Optimalbereich, dass man anfängt dann mit Mitte 30 spätestens, eigentlich schon viel früher, auch Krafttraining, und Frauen tut auch Krafttraining gut, ja, und mich gucken dann immer alle Frauen so an, soll ich Krafttraining, nee. Dann denken die gleich, ich muss mich im Fitnessstudio anmelden und so Langhanteltraining machen und so. Aber es reicht ja schon, weiß ich nicht, wenn du zwei kleine Hanteln, 3, 4, 5 Kilo holst und zu Hause ein bisschen was machst. Und wenn es nur 20 Minuten dreimal in der Woche sind, ja, ist besser als gar nichts.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also alles, was man da in die Richtung macht, und wenn es nur kurz ist, ist mehr als gar nichts zu machen. Mhm. Und Krafttraining tut uns gut, weil wir Muskulatur ab 30, 35 jährlich abbauen. Um die zu erhalten. Dann natürlich, um sie aufzubauen, Proteine. Und alle kommen dann immer an. Das erste Thema ist natürlich immer PMS und Gewichtszunahme, womit sie dann Anfang 40 dann zu mir kommen. Und wenn ich ihnen sage, naja, wir verbrauchen halt, je älter wir werden, immer weniger Kalorien. Wir bauen Muskulatur ab, deswegen verbrauchen wir noch mehr Kalorien. Ja, und dann halt die typische, ja, aber ich mache doch nichts anderes. Ja, aber wenn du nichts anderes machst und noch genauso isst wie mit 25, dann hast du schon einen Kalorienüberschuss, ja, wenn du sonst nichts machst.
Ja.
Ja. Und daraufhin, da kann man auf jeden Fall da entgegenwirken.
Ja.
Natürlich spielt auch noch immer so ein bisschen die Genetik mit. Und wenn es natürlich genetisch in der Familie liegt, dass man Hitzewallungen hat, kann man die trotzdem abmildern.
Machst du auch, wie heißt es jetzt nochmal, bioidentische Hormone,
klar.
Also Hormonersatztherapie?
Genau. Also ich finde es halt immer erstmal ganz gut, erstmal ganzheitlich drauf zu gucken, sind Nährstoffmängel da, diese aufzufüllen, kann ich an meinem Lifestyle ein bisschen was ändern, an Ernährung, Stressbewältigung und so weiter, aber wenn dann natürlich auch Hitzewallungen da sind, Gelenkbeschwerden oder sonst andere Dinge, dann bin ich auch auf jeden Fall für bioidentische Hormontherapie, weil wir ersetzen ja nur, was die Eierstöcke nicht mehr produzieren. Und das ist eigentlich ganz normal, dass sie es irgendwann halt nicht mehr produzieren. Mhm. Aber warum sollen wir uns denn durch diese Zeit quälen, zumal wir danach Risiken haben für Herz-Kreislauf-Erkrankung, Demenzerkrankung, Osteoporose. Natürlich kann ich das ganzheitlich ein bisschen vorbeugen, manchmal aber nicht hundertprozentig. Und dann finde ich auch eine bioidentische Hormonersatztherapie sehr sinnvoll.
Hm. Also es ist ja noch, bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich da bin. Aber wie lange macht man das dann ungefähr?
Also die Deutsche Menopausengesellschaft empfiehlt so 7 Jahre, weil so die Symptome meistens so im Schnitt 7 Jahre sind. Aber im Endeffekt kannst du es ein Leben lang machen, wenn es dir gut tut. Man kann irgendwann mal gucken, ob man einen Auslassversuch startet. Aber wenn es der Frau gut tut und sie, wenn sie es absetzt, wieder Beschwerden hat, dann kann sie es auch ein Leben lang weiterführen, weil sie ja nicht das Risiko zum Beispiel für Thrombosen erhöhen. Wo man sich noch nicht ganz klar ist, ist, ob sie das Risiko für Brustkrebs erhöhen, aber wenn nur ganz, ganz minimalst. Und wenn wir jedes Jahr eine Flugreise starten oder auch der Alkoholkonsum von dem Deutschen ist ja auch nicht gerade zu vernachlässigen, allein dadurch steigen wir schon unser Risiko für Brustkrebs.
Ja.
Also ist die bioidentische Hormontherapie mit dieser ganz minimalsten im 1%-Bereich, denke ich, zu vernachlässigen.
Empfiehlst du dann oral oder über Cremes das zu machen?
Nee, also Creme.
Okay. Ja, spannend. Also ich bin da auch grundsätzlich nicht abgeneigt, auch wenn ich dann immer, also was Pille und so weiter angeht, habe ich immer gesagt, ich will auf jeden Fall nichts Externes haben und so.
Ja,
aber
das ist ja synthetisch.
Ja, genau. Aber das ist ja dann auch ein ganz anderer Fall, weil der Körper ja dann einfach nichts mehr produziert. Das ist ja dann einfach nicht mehr da. Ja, spannend. Was wollte ich denn noch Schönes fragen? Ich muss gerade in meine schlaue Liste reingucken. Zyklusbewusstsein fände ich auch noch ein spannendes Thema. Also ich habe damit auch erst nach der Schwangerschaft mich beschäftigt. Vorher war das keine Ahnung, ich habe halt auch immer gedacht, so, hey, im Training so, warum passiert das, warum kann ich jetzt in der einen Woche mehr Gewichte heben, in der zweiten Woche dann wieder weniger, warum? Und habe mich dann immer so gefragt, so, hä? Und ich sag mal, so eine Schwangerschaft, die macht ja sehr, sehr viel mit dir und lernt man den eigenen Körper ja nochmal ganz anders kennen. Und das hat mich dann auch dann dazu gebracht, mich damit dann zu beschäftigen, mit den Zyklusphasen und wann bin ich in welcher Phase, und habe dann auch festgestellt, man kann das ja auch wirklich sehr, sehr gut für sich nutzen, so im Alltag, ne? Gerade nicht nur im Training, sondern auch im Job. Machst du das bei dir auch? Nutzt du das auch für dich, dass du dann so zum Beispiel Lutealphase weniger Termine machst oder so?
Ich versuche es. Geht natürlich leider nicht immer, vor allem mit den Kindern nicht, aber ich sage mittlerweile wirklich, wenn ich so merke, ich bin in der letzten Woche und die Periode näher, da merke ich es extrem. So eine Woche nach Eisprung geht es noch, da profitiere ich noch von der Energie vom Eisprung, aber ich merke dann so 7 bis 5 Tage vor Periode, dass die Energie doch jetzt langsam abnimmt, und dann sage ich halt auch, dass ich, was weiß ich, statt Jogging gehe, jetzt einfach nur einen Spaziergang mache, statt Krafttraining einfach nur Dehnungsübungen und Yoga mache. Und dass ich da einfach drauf höre und dann auch gucke, wo kann ich Termine absetzen und absagen und einfach verschieben, und was ist jetzt wirklich wichtig, und priorisiere da so ein bisschen, um dann zu gucken, dass ich eher auf die Couch komme als vor irgendwelche Termine.
Ja. Ich versuche es auch immer. Klappt nicht immer, aber
nee. So
ich versuche zumindest auch, wenn ich so Launches habe oder so von irgendwelchen großen Sachen, dass ich das dann nicht in die Periodephase reinlege.
Ja, klappt ja auch nicht immer.
Nee.
Dann denkt man so, ach ja, das ist ein schönes Datum, und es hat schon wieder vergessen, parallel in den Zykluskalender zu gucken.
Ja. Wenn jetzt Frauen damit anfangen wollen, also sich mit dem Zyklus generell zu beschäftigen, hast du da ein paar Tipps vielleicht?
Ja, also erstmal finde ich es immer gut, den Zyklus zum einen zu tracken in der Zyklus-App oder sowas, um bewusst zu werden, okay, wann fängt meine Periode an? Das machen ja schon mal viele gar nicht. Früher gab es den klassischen Zykluskalender, wo man ein Kreuzchen gemacht hat. Gynäkologen finden den auch teilweise immer noch gut, weil ich dann Papier vor mir liegen habe und dann einfach besser sehen kann, weil die Monate parallel nebeneinander sind, wie sind hier Regelmäßigkeiten oder Unregelmäßigkeiten. Und ich bin natürlich ein Freund von NFP, das heißt natürliche Familienplanung, nicht nur zum Kinderwunsch, sondern auch zur Verhütung, aber auch, um sich seinen Zyklus bewusst zu machen, ja, um zu schauen anhand der Temperaturmethode. Natürlich, Familienplanung beinhaltet ja noch mehr, aber nur allein die Temperaturmethode. Anhand der Basaltemperatur zu gucken, okay, wann ist mein Eisprung, um danach auch zu gucken, okay, wie lange ist meine Lutealphase, ja, habe ich den Eisprung wirklich ungefähr in der Mitte, oder habe ich vielleicht eine viel zu verkürzte Lutealphase, habe ich vielleicht eine viel zu kurze Follikelphase, ja, da finde ich, kann man halt schon wunderbar viel ablesen anhand dieser Temperaturmethode, auch ob die Temperatur in der zweiten Zyklushälfte stabil oben bleibt oder so zickzack verläuft oder direkt wieder abfällt, ja. Da finde ich, kann man auch nochmal wunderbar sehen, ist dann das Progesteron ausreichend vorhanden, und ich damit einfach auch meine Phasen viel besser einschätzen kann und gucken kann, okay, wann habe ich Energie, wann habe ich weniger Energie, und da dann, wenn ich weniger Energie habe, mich auch wirklich rauszunehmen und meinem Körper die Ruhe zu gönnen.
Ja, ich habe das auch ein paar Jahre gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr, weil ich merke das mittlerweile so an, wie mein Körper dann so ist, ne? Wie ich mich fühle, wann, ob meine Brust spannt oder nicht, oder Eisprung merke ich auch ganz genau, wann der ist. Brauche ich eigentlich nicht mehr tracken. Ich fand das auch immer einerseits total spannend, aber andererseits hat es mich auch morgens immer genervt, direkt die Temperatur zu messen.
Da gibt es ja mittlerweile ganz schöne Bluetooth-Geräte, die das dann für einen erledigen.
Ja, hatte ich zwar auch, aber ich bin halt auch so jemand, der sehr anfällig ist für sowas zu kontrollieren und tracken, weil ich habe auch eine Tracking-Vergangenheit, und irgendwann war ich mal auf so einem Retreat und habe dann so gedacht, boah, ich habe keine Lust mehr zu tracken, ich mache jetzt gar nichts mehr, und habe dann meinen Fitness-Tracker abgelegt, habe dann gesagt, ich messe meine Temperatur nicht mehr, so, das war's. Reicht. Und danach habe ich mich sehr gut gefühlt, sehr frei. Was
ja, aber es schärft einem so ein bisschen fürs Bewusstsein, wo der Körper sich befindet, ja. Und klar, also das, was du sagst, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann bekommt man Gefühl dafür und weiß es einfach irgendwann automatisch, wo befinde ich mich.
Ja. Ja, ich habe das, glaube ich, fast 3 Jahre gemacht oder 4 Jahre. Dann irgendwann. Du merkst es ja auch am Zervixschleim zum Beispiel, da siehst du es ja auch. Ja. Genau. Dann hast du vielleicht noch einen Wunsch für die, wie sich die Gynäkologie, oh, schwieriges Wort, oder die Frauenheilkunde entwickeln soll? Also hast du da vielleicht irgendwie so eine Vision?
Ich fände es schön, wenn wir ein bisschen mehr, allgemein die Ärzte, ein bisschen mehr zurück zu den Basics gehen, wenn wir selbst in der Praxis nicht schaffen zu sagen, okay, wir verweisen auf Heilpraktiker, Coaches oder so weiter, um nicht immer alles gleich zu pathologisieren und der Frau auch wieder so ein bisschen Eigenverantwortung zurückgeben, die das wollen.
Ja, Eigenverantwortung ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, ich finde das auch sehr gut, dass du das sagst, dass also auch das Coaches, Heilpraktiker, Ärzte, dass die eigentlich viel mehr miteinander kooperieren sollten.
Ja.
Also, das ist voll schön, dass du das sagst. Ja.
Also ich denke, da könnte man halt viel besser miteinander arbeiten am Patienten, anstatt immer nur dieses, der Heilpraktiker verteilt Globulis oder wedelt mit seinen Kräutern da durch die Gegend oder sowas, ja.
Ja, aber man muss ja auch sagen, dass was die Heilpraktiker lernen, das ist ja auch sau viel. Also, ich sehe das bei meiner Schwägerin, weil die macht die Ausbildung zur Heilpraktikerin, was die da für Stoff durchnehmen, denke ich mir auch so.
Das Problem ist halt, in Deutschland kannst du ja auch die Heilpraktikerprüfung ablegen ohne, also jedenfalls war das früher so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war es so, dass du die Prüfung ablegen konntest, ohne irgendeinen Kurs gemacht zu haben oder ohne eine Ausbildung. Das ist natürlich fatal, wenn da Hinz und Kunz hingehen kann und eine Prüfung ablegen können und dann weißt du gar nicht, was hat er eigentlich gelernt. Ja, also da wäre es halt schön, wenn man einfach so ein bisschen was Einheitliches hat, ja, aber dann kann man ja wirklich sagen, so, hier, der kann ganz anders auch nochmal arbeiten als ich hier in meiner Praxis im Kassensystem mit 10 Minuten.
Ja, das stimmt.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es dann so welche wie ich, die dann aber sagen, na, ich muss Ihnen das aber privat in Rechnung stellen, weil die Krankenkasse übernimmt das nicht und ich kann ja auch nicht für lau arbeiten. Ich meine, das macht ja auch kein Heilpraktiker.
Richtig.
Ja.
Ja, ist richtig und wichtig.
Genau.
Ja, ist so. Ich meine, du musst, also wenn du in Deutschland gesund sein willst, musst du ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ist einfach so.
Ja, wir haben zwar ein gutes Gesundheitssystem, aber es ist halt eher ein Krankheitssystem. Es lässt dich nicht im Stich, wenn du krank bist und da kriegst du mega viele Sachen dann. Aber um gesund zu bleiben, tut das Gesundheitssystem halt nichts. Und das haben halt viele auch noch nicht erkannt, dass sie für ihre Gesundheit selbst was tun müssen und nicht auf ihrer Krankenkasse sich auszuruhen haben.
Ja, das ist so. Und dieses Thema Prävention, damit kannst du kein Geld verdienen. Also klar kannst du schon Geld verdienen, aber nicht so viel wie mit Krankheit. Das ist einfach so. Und es muss ja irgendwo auch wirtschaftlich sein, so, ne?
Ja. Und natürlich muss der Arzt da auch dafür da sein, die Krankheit zu behandeln. Ja, aber wie kann man halt auch ganzheitlich schon mal vorab tun.
Ja, Michaela, wo findet man dich denn eigentlich?
In Koblenz. Bei Doc 1 bin ich angestellt. Oder wenn man jetzt Lust hat, mal in meine Hormonsprechstunde zu kommen, unter frauengesundheit-fischbach.de. Da kann man mal rumstöbern und auch gerne einen Termin vereinbaren.
Ich werde deine Infos auch nochmal unten drunter packen, auf jeden Fall. Und ihr nehmt ja auch noch Patienten, ne? Hast du eben
genau,
gesagt.
Bei der Kassenpraxis, bei Doc 1 nehmen wir Patienten. Jetzt im Januar auf jeden Fall, Februar, März wahrscheinlich. Erstmal kurzfristig nicht, weil wir eine Systemumstellung haben. Im Februar eine Woche die Praxis zu haben, im März 2 Wochen die Praxis zu haben und natürlich alle unsere Bestandspatienten, vor allem die Schwangere, drumherum verteilen müssen. Da wird es mit Termin für 9 Patienten schwierig, aber am Mitte bis Ende März dann wieder.
Ja, also ich finde, es ist sehr, sehr wertvoll, weil ich weiß noch, dass ich, als ich hier hingezogen bin nach Koblenz, war das ein Krampf, einen Frauenarzt zu finden.
Ist es auch immer noch so.
Ja, ich bin so happy, dass ich dich auf Instagram gesehen habe und dachte, ach, guck mal, die macht ja auch hier, die hat ja auch Kassenpraxis und oh, da muss ich hin. Ja, voll gut. So, alle meine Gäste kriegen ja zum Ende noch 3 Fragen gestellt. Die kriegst du jetzt auch noch. Die erste Frage ist, was ist denn dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute noch gerne isst?
Ich höre ja auch deinen Podcast und wusste schon, dass die Fragen kommen. Und ich würde aber, habe sonst immer gedacht, wenn ich mir spontan antworten würde, würde ich sagen mal die Kartoffelsuppe meiner Oma. Aha. Die war immer sehr, sehr, sehr lecker. Und habe dann jahrelang nicht so eine gegessen. Mittlerweile, glaube ich, kriege ich sie eigentlich so hin wie meine Oma.
Das ist immer so schön, wenn man so solche Sachen hat, wo man auch so emotional dran hängt. Also Essen ist ja sowieso so ein emotionales Thema.
Ja, was sie noch immer gemacht hat, ist so Apfel in irgendeinem Teig. Ich glaube, es war Bierteig, aber das habe ich danach nie wieder gegessen. Da gab es immer diese Apfelküchlein mit der Kartoffelsuppe.
Jetzt kriege ich Hunger. Okay, zweite Frage. Du weißt sie ja schon. Was hast du als letztes nur für dich getan?
Eigentlich tue ich jeden Morgen nur was für mich, nämlich lesen.
Schön, sehr schön. Ja, das ist wichtig, ein bisschen Morgenroutine zu haben.
Genau. Ich Mögen bin kein Mensch für Journaling morgens. Ich mache das lieber abends, aber ich setze mich morgens, wenn ich wach geworden bin, lieber gerne immer noch mal in meine Leseecke und lese für mich.
Voll schön. Was liest du gerade? Hast du eine Empfehlung?
Das ist so ein norwegischer Krimi. Ah. Weiß jetzt gerade aber auch nicht, wie er heißt.
Okay, dann die letzte Frage. Was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen mit dem Wissen, was du heute hast?
Ich würde mich doch viel früher um das ganzheitliche Thema kümmern, schon in der Facharztausbildung eigentlich, um da nochmal viel mehr Kurse zu machen, weil ich glaube, während im Studium oder während der Zeit in der Klinik, vor allem noch vor Kinder, nicht dafür noch mehr Zeit als heute. Und mit dem Wissen von heute würde ich damit auf jeden Fall früher beginnen.
Ja. Und auf deine persönliche Gesundheit bezogen?
Hätte ich, glaube ich, nicht nochmal mit der Pille oder beziehungsweise mit den Hormonen mit 40 angefangen, sondern hätte mich da schon, weil ich ja dann, wenn ich früher damit angefangen hätte, auch mich früher schon geheilt.
Ja, es hätte viel, viel Schmerzen erspart. So. Hinten raus, nicht hinten rum.
Ja, vor allem, ich habe ja auch geblutet, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Und das ist mittlerweile echt, dass ich denke, ja, damit kann ich noch 10 Jahre leben.
Ja. Ja, cool. Danke dir, dass du da warst und vielen für den Dank schönen Austausch. Und vielleicht machen wir das nochmal. Mich auf jeden Fall gerne freuen. Cool, dann mach's gut.
Du auch. Tschüss.